So, eingeschaltet klingt ganz besser. Wenn wir an berühmte Personen denken, dann fallen uns auch besondere Ereignisse dabei ein. Ob das Sportler sind, in der Politik, Kultur, irgendwas Besonderes fällt uns dann ein und vielleicht eine besondere Leistung, die über längere Zeit gewesen ist. Ich denke mal so an Weltmeister, die dann so über Jahre hinweg Top-Leistungen gebracht haben, dann möglicherweise sogar in mehreren Disziplinen unterwegs gewesen sind. Ich denke an Politiker, die vielleicht in einer ganz besonderen Situation die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich rede jetzt nicht von der aktuellen Situation, ich denke an was ganz anderes. Ich denke an ganz besondere kulturelle Situationen, wo besondere Gemälde gemalt worden sind. Menschen, die irgendwie ein Faible für eine Sache hatten und die dann auch ganz gesondert gelebt haben. Wir wissen, dass die besten Sportler nicht unbedingt immer nur geradlinig auf einer Ebene gewesen sind. Die hatten super Zeiten und die hatten auch Zeiten, wo sie nicht mehr ganz vorne mitgelaufen sind, mitgesprungen oder wer weiß, was sie gerade gemacht haben. Und irgendwann kam auch der Punkt, wo sie überhaupt nicht mehr im Rennen waren. In den meisten Fällen spielt das Thema Alter eine Rolle. Bei Künstlern vielleicht nicht. Die können, glaube ich, noch bis zum Sterbebett irgendwo was Schönes malen. Aber bei Sportlern, da hängt das dann irgendwann auf. Ich möchte uns heute Morgen einen Propheten darstellen, von dem wir komischerweise von der Vorgeschichte gar nichts kennen. Elia. Wir wissen von Propheten, die sind berufen worden und die haben sich erstmal gesträubt bis zum geht nicht mehr. Herr, nimm dir irgendjemand, aber nur nicht mich. Die wussten, was damit zu tun und zusammenhängt, als Prophet unterwegs zu sein. Und ich finde den Einstieg, den hier jetzt gerade, was Elia angeht, in der Bibel recht merkwürdig. 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tisbiter, von den Einwohnern Gileads sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Uff. Keine Vorgeschichte. Das Kapitel beginnt mit dem ersten Vers und Elia wird als erstes Mal in der Bibel erwähnt. Ich weiß nicht, was da für ihn noch für eine Vorgeschichte dranhing, aber wir müssen uns das mal vorstellen. Er ist in einer Situation drin, er steht vor einem König, der absolut nichts von Gott wissen will, dessen Frau sich mit okkulten Dingen beschäftigt, also vollkommen gegen ihn gestellt ist. Und er stellt sich da locker vom Hocker hin und sagt: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Ich weiß nicht, wie es mir da gegangen wäre. Losgeschickt zu werden mit einer Botschaft, wo ich genau weiß, das kann mir anschließend den Kopf kosten. Könnt ihr euch das vorstellen? Der wusste ja, was jetzt als nächster Satz kommt. Und er stellt sich dorthin in dem Bewusstsein, ich stehe zwar vor dem sichtbaren Ahab, aber der unsichtbare Gott, der unsichtbare Gott Israels, vor dem stehe ich und dem bin ich verantwortlich. Ziemliche Herausforderung, würde ich mal sagen. Elia steht vor einem Mann, der die Macht hätte, kurz mal das Schwert zu zücken und zu sagen, und du redest nicht mal den zweiten Satz. Aber er hat es soweit kommen lassen. Und ich glaube, dass Gott durch Elia diesem König begegnen wollte, dass er eine Wendung reinbringen wollte in dieses Leben von dem König, damit ganz andere Zeiten entstehen. Es war Krisenzeit. Und vielleicht denkst du aktuell auch dabei an diese Krise, die wir aktuell mit Corona haben. Vielleicht denkst du auch an deine ganz persönliche Krisensituation. Lass es durch den Morgen laufen. Die Botschaft, die Ahab hat, war, es soll in diesen Tagen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage.
keine Andeutung, wie lange das jetzt erstmal ist. Aber es fällt kein Regen. Und wer Israel kennt, die Umgebung dort kennt, weiß, wenn da kein Regen fällt, dann wächst da nichts. Und er maßt sich an, sich vor den König zu stellen und zu sagen, ich sage jetzt mal, solange ich nicht wieder rede, gibt es hier keinen Regen, das heißt keine Ernte und es gibt nichts zu beißen. Also es geht an die Grundsubstanz dessen, was wir im Leben brauchen. Dass er dann schnell die Platte putzen muss, dass Gott ihm sagt, mach dich jetzt vom Acker, sonst bist du wirklich einen Kopf kürzer. Und er schickt ihn auch ausgerechnet an irgendwann eine Stelle, einsam, der Fluss heißt Krit. Und dort kriegt er dann auch noch so, ja, Essen auf Rädern würde ich fast sagen, nee, Essen per Flügel. Die Raben versorgen ihn dort und er wird dort versorgt, solange der Fluss Wasser hat. Weil die Trockenheit macht auch den Fluss plötzlich mal trocken. Es gibt nichts mehr zu trinken und er wird weitergeschickt. Elia war kein Übermensch und trotzdem wurde er von Gott berufen für diesen Dienst. Und ich finde es interessant, in Jakobus 5, Vers 17 lesen wir, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Da kommt es jetzt zum Vorschein, 3,5 Jahre kein Regen. Wir waren dieses Jahr schon ein bisschen sauer gewesen, als es im Sommer dann eine ganze Zeit lang nicht regnete. Manche Frucht ist kleiner geblieben, aber das war jetzt nun mal der eine Sommer. Zwischenzeitlich hat es schon gut geregnet. Aber 3,5 Jahre fällt kein Tropfen mehr vom Himmel runter. Das bedeutet Dürre, das bedeutet Hunger. Und in diesem Land lebte nun mal auch Elia. Er war genauso davon betroffen gewesen. Und er hat genauso Empfindungen gehabt wie alle anderen Menschen und musste durch diese Phase durch. Und er betete im Glauben. Ich frage mich häufig, wenn ich bete, speziell dann auch, wenn ich für ganz spezielle Situationen bete, ist da jetzt wirklich voll mein Glaube dahinter? Kennt ihr das? Wir wissen zwar, wir dürfen für alles beten. Und wenn du dann anfängst zu beten, dann bist du vielleicht schon gerade mit einem Gedanken an dem Punkt, wird das werden? Wie wird sich das verändern? Und wir wissen nichts davon, wie Elia in dieser Situation gedacht hat, dass er betet und er sagt, es wird nicht wieder regnen, bis dass ich es wieder sage. Da steckt Glauben drin. Da steckt aber auch eine innere Haltung drin, die gerade durch Gebet überhaupt entstanden ist. Ich glaube, er wäre nicht an den Punkt gekommen, wenn er nicht bereit gewesen wäre, überhaupt ein Leben mit Gebet zu führen. Wenn er nicht überhaupt im Gebet unterwegs gewesen wäre. Und ich denke, wenn das nur so ein Punkt gewesen wäre, so nach dem Motto, naja, wenn Gott mich jetzt ruft, dann soll er das eben auch so entsprechend machen. Dann soll er mir die Dröhnung verpassen, die ich brauche, damit der Dienst funktioniert. Nein, ich glaube, Elia wurde von Gott mitgenommen in diesen Dienst und er durfte dann eben diesen Dienst auch tun in der Kraft Gottes. Wie eben gesagt, der Fluss vertrocknet und Elia wird weitergeführt. 1. Könige 17, Vers 14 heißt es, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird. Auf Erden. Elia ist schon bei der Witwe angekommen, die eigentlich ihre letzte Mahlzeit zubereiten will. Und er sagt, Moment, jetzt bin ich dran. Ich kriege hier erstmal was zu essen. Ich habe Hunger. Kennen wir doch von unseren Kindern, wenn sie von der Schule nach Hause kommen. Ne? Lass alles stehen und liegen. Ich habe Hunger. Jetzt muss gekocht sein. Ich will essen. So kommt mir die Elia hier vor. Nur der taucht bei einer wildfremden Frau auf, Witwe mit ihrem einzigen Sohn, den sie hat, und er sagt, gib mir erst mal. Und auch hier kommt wieder dieses prophetische Wort, Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden. Der Ölkrug soll nichts mangeln. Ich finde das hervorragend. Die Frau denkt gerade daran, ich werde jetzt demnächst sterben, weil ich nichts mehr zu essen habe. Und dann kommt da so ein Mann daher, den sie nicht kennt. Und er sagt, ne, gib mir mal erst. Aber sei dir sicher, selbst wenn ich satt geworden bin, du wirst die nächsten 3,5 Jahre satt werden. Herausforderung pur. Diese Frau gibt ihm zu essen und er bleibt dort und wird dort als nächstes versorgt. Und in dieser Zeit stirbt auch noch dieser junge Mann im Haus dieser Witwe. Können wir uns das vorstellen? Erst stirbt der Mann, jetzt stirbt der Junge. Die komplette Altersversorgung war weg. Es ist nicht so wie heute, wir zahlen lange in die Rentenkasse ein und irgendwann gibt es was raus. Die Altersversorgung war futsch. Könnt ihr euch vorstellen, was in der Frau abgeht? Was habe ich mit dir zu schaffen? Du kommst hierher, holst mir das letzte Essen weg und jetzt auch noch meine Altersversorgung. Mach, dass du wegkommst. Und das lässt Elia nicht auf sich sitzen, sondern er nimmt den Jungen und ringt im Gebet darum, dass er wieder ins Leben zurückkommt. Also das ist noch ziemlich am Anfang der biblischen Geschichte. Ne? Wir reden vorher noch nicht von Totenauferstehung. Und wenn du mal irgendwas als erstes gemacht hast, dann wirst du schon besonders herausgehoben. Und er hatte kein Vorbild, so wie wir Vorbilder haben, wo wir es aus der Bibel rauslesen, was wir an glaubensstärkenden Maßnahmen auch haben. Er hatte dieses Vorbild nicht, außer diesem Blick zu Gott. Ich tue das, was du willst. Und der Junge wurde wieder lebendig. Dieses inbrünstige Gebet von Elia brachte Leben in den Jungen rein. Und ich glaube, das sind keine Dinge, die von jetzt auf gleich passieren, sondern hier war einer, Elia, der war unterwegs im Gebet. Er war in Beziehung mit Gott und aus dieser Beziehung heraus konnten Dinge geschehen, die das Leben verändert haben. Nicht nur seins, sondern das auch in seiner Umgebung. Und ich glaube nicht, dass wir immer mit dem, was wir im Glauben erfahren, Zustimmung bei unseren Nächsten bekommen. Elia sorgte dafür, dass Mehl und Öl da war. Das war so der erste Schritt. Aber dann stirbt der Junge und dazwischen, ja, was habe ich mit dir zu tun? Vergessen das Gute, was dazwischen war? Ich glaube, dass glaubensvolles Gebet verändert. Nicht nur damals, sondern auch heute. Wir wollen es auch mehr erleben, oder? Als wir hier am Mittwoch zusammen gewesen sind und dann am Ende, ja, wir waren eigentlich schon durch gewesen mit dem Abend, mit leichter Zeitüberschreitung. Das war, glaube ich, bei dem Thema gar nicht zu vermeiden gewesen. Und dann auch noch für Einzelne gebetet wurde im Anschluss. Da entstand eine Leichtigkeit unter uns, die wir dabei waren. Zuspruch. Einfach auch dieses Wissen, wir stehen im Glauben vor Gott und er verändert. Und das passiert nicht unbedingt von jetzt auf gleich. Ich weiß nicht, wie lange Elia gerungen hat, bis dieser Junge wieder ins Leben reinkam. Da war ein Anhaltendes drin. Da war ein Ringen dran gewesen. Keine Ahnung, ob er da so ein bisschen egoistisch an sich gedacht hat, ja, wenn der jetzt hier stirbt, dann muss ich wirklich woanders hin. Wo kriege ich was zu essen? Vielleicht ein kleines bisschen Egoismus drin. Aber ich glaube, noch viel, viel stärker war der Gedanke, ich will, dass Gott verherrlicht wird durch das, was hier jetzt geschieht. Der Junge soll leben. Der Junge soll für seine Mutter sorgen können. Ich denke, dass das ein Punkt war, den Elia ausgezeichnet hat. Ein zweiter war Glaubensgehorsam. Gehorsam hat ja bei uns so ein kleines bisschen negativen Touch. Wer will denn immer gleich aufs Wort hören? Also unsere Kinder haben aufs Wort gehört. Aber ich kann euch sagen, nicht immer aufs Erste. Manchmal muss man wiederholen und nochmal wiederholen. Und ich denke, das war nicht nur bei unseren Kindern so, ich glaube, ich war genauso geartet gewesen, dass ich auch nicht unbedingt immer aufs erste Wort gehört habe. Erstmal kommt ja unser eigener Gedanke durch und wir wollen gucken, was können wir persönlich dann aus dieser ganzen Situation rausholen. Ich finde interessant, wenn wir den Römerbrief lesen, ich werde ihn jetzt nicht vorlesen, das sind 16 Kapitel, die dürft ihr gerne von vorne bis hinten zu Hause durchlesen, dann ist direkt im ersten Kapitel das Wort Glaubensgehorsam zu finden und auch im letzten wieder. Glaube prägt unser Leben. Und da im Gehorsam vorwärts zu gehen, Schritte zu machen, die Gott ehren, die bringen uns da weiter. Glaubensgehorsam, Wortspiel. Ohne Glauben an Gott gibt es keinen wirklichen Gehorsam. Kein Gehorsam, der Gott gefällt. Wir können zwar Menschen gefallen mit Gehorsam, indem wir tun, was wir sollen. Ich denke jetzt mal so an die Regeln, die wir aktuell so haben. Dann sind wir auch gehorsam. Aber Glaubensgehorsam, der tief geht, der geht nicht ohne, also Gehorsam geht nicht ohne Glauben an Gott. Aber ohne Gehorsam gibt es auch keinen echten Glauben. Wir müssen durch Gehorsam überhaupt mal die ersten Schritte machen, damit Glaube in uns wirksam wird. Und der Glaube ist die Basis, der Gehorsam die praktische Konsequenz. Das ist also wie so eine Frucht am Glauben dran. Und ich will das einfach für mich persönlich viel, viel mehr erleben, dass das, was Gott mir sagt, was Gott uns als Gemeinde sagt, dass wir dann im Gehorsam folgen und erleben, dass sich Dinge verändern. Ich denke an diese prophetische Aussage, die wir aus der Bibel haben, die über diese Gemeinde ausgebreitet ist. Die Pflöcke weit zu stecken. Um Pflöcke weit zu stecken, brauchst du einen Hauptstamm, der im Zentrum steht. Bei großen Zelten sind es halt auch manchmal drei. Aber von da aus gehen dann die Fäden aus und die Pflöcke sollen wir weit stecken. Fest reinhauen. Aber in der Mitte muss ein Zentrum sein, an dem wir ausgerichtet sind, an dem wir gehalten sind, damit das möglich wird. Elia geht durch diese einzelnen Situationen durch. Ob vor Ahab, dort in der Wüste, ob bei der Witwe und später bei dem nächsten Beispiel, wo es darum geht, dass Feuer vom Himmel fällt und das Opfer entzündet wird. Wie er die Baalspriester da verhöhnt. Ihr müsst lauter reden, lauter schreien. Euer Gott schläft. Ich weiß nicht, ob das alles nur so euphorisch war. Ich erinnere an den Vers des Jakobus. Er hatte Empfindungen genauso wie wir. Ob er da jetzt erst nochmal Gas geben musste, damit das auch wirklich richtig kräftig rauskommt. Im Gehorsam die Dinge tun, die Gott uns im Glauben auch vorgibt. Ich frage mich persönlich manchmal, ob das, was ich glaube, jetzt gerade das ist, was Gott in mich hineingelegt hat, oder ob es nur mein Wunsch ist, dass es sich in die und die Richtung verändert. Kennt ihr das? Unser Wunschdenken als Glauben zu formulieren und dann so zu tun, als wenn es denn von Gott käme, und es verändert sich dann doch nicht. Ich will nicht sagen, dass es grundsätzlich so ist, dass dann, wenn sich was nicht verändert, das so nur im Wunschdenken war. Aber ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, Gott gehorsam zu sein, das zu tun, was er will, das zu tun, was ihn ehrt, damit er durch uns wirken kann. Glaube Frucht sieht. Der dritte Punkt, den ich dabei habe, ist Glaubensmut. Geh mal auf jemanden zu, wo du weißt, wenn ich mit ihm rede, dann könnte es mir den Kopf kosten. Geh in die Wüste und du weißt, da ist kein Supermarkt. Da kommen dann vielleicht irgendwann nochmal die Täubchen angeflogen. Heute wird man vielleicht sagen, eine Drohne kommt an und lässt ein kleines Care-Paket fallen. Du brauchst Mut, um Schritte zu machen, dem Feind zu begegnen. Das war damals bei Elia der Ahab gewesen. Er wurde da zum Staatsfeind Nummer eins. Der lässt den Himmel verschlossen und jetzt passiert hier nichts. Ich glaube, dieser Mut, der ist nur von Gott zu schöpfen. Etwas zu tun, was bisher noch keiner getan hat. Ihr kennt vielleicht diese Beispiele, dass es im Leben immer wieder Situationen gibt, wo man sagt, das geht nicht. Ja, warum geht's nicht? Ja, weil es noch keiner probiert hat. Und wenn es mal einer probiert hat und stellt fest, es geht doch, dann kann man weitergehen. Denk mal so an die Küken, die hinter der Ente die Treppe hochwatscheln. Die Ente kommt gut hoch, aber die Küken noch nicht unbedingt. Und die kratzen da dran, wie komme ich hoch? Vielleicht wollen sie sich schon rumdrehen und wieder weggehen, bis dann einer begreift, Moment, ich schaffe es. Und die anderen kommen hinterher. Den Mut des Einzelnen zu haben, weiterzugehen, dran zu bleiben. Und ich denke, diese Kühnheit, die kommt von Gott und die zeichnet Männer und Frauen Gottes aus. Und das lesen wir im Alten Testament, da gibt es im Neuen Testament viele Beispiele, die gibt es bis heute, die mutig waren, nach vorne zu gehen. Der Tag würde nicht ausreichen, die heute alle aufzuzählen, wo wir hinschauen können, die mutig den ersten Schritt gegangen sind, wo andere gesagt haben, ich glaube, du hast einen an der Klatsche. Afrika für Jesus. Wie lange ist das her? Afrika ist noch nicht ganz für Jesus gewonnen. Aber wie viele Zigtausende sind für Jesus gewonnen worden? Viele, viele Beispiele können wir jetzt ansetzen. Dieser Mut, der in Elia war, der kommt aus einer Quelle und diese Quelle war für die Apostel da und diese Quelle ist für dich und für mich, für uns heute genauso da. Und das ist für mich diese ganz enge Verbindung zu dieser schon über 3000 Jahre alten Geschichte. Dieser Gott, der Elia mutig gemacht hat, Zeuge von Gott zu sein, dieser Gott ist heute noch derselbe. Egal welche Krise du hast, egal in welcher Krise wir aktuell leben, dieser Gott ist immer noch derselbe. Und er verändert sich nie. Da brauchen wir keine vage Geschichte draus machen. Er verändert sich nie. Und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, uns ganz neu da auszurichten, wo Dinge vielleicht uns den Mut geraubt haben, wo wir vielleicht für Situationen gebetet hatten und es nicht so passiert ist, wie wir gedacht haben. Gebetet für Heilung und nachher stehen wir am Sarg, alles schon da gewesen. Was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Der Glaube nicht die Erwartung bekommen hat. Haben wir im nächsten Schritt wieder den Mut? Ich weiß nicht, ob Elia sich irgendwann nochmal auf einen Jungen gelegt hat und für ihn gebetet hat, damit er aus dem Tod wieder zurückkommt. Ich glaube nicht, dass wir alle Geschichten aus dem Leben von Elia kennen. Aber ich weiß, der Gott, der diesen Jungen aus dem Tod geholt hat, der Jesus aus dem Tod herausgeholt hat, der kann uns auch Mut geben, für unsere Situation vorwärts zu gehen und Hoffnung zu verbreiten. Wenn wir von Elia sprechen, vom Glaubensgebet, vom Glaubensgehorsam und auch vom Glaubensmut, dann gibt es noch einen vierten Punkt. Und der macht uns vielleicht auch stutzig, Glaubensversagen. Elia war nicht immer nur top obendrauf. Als die 400 Baalspriester da eben rumturnten und nachher rauskam, nee, das sind eben nicht die Götter, die hören und Gott sich als der Starke und Mächtige erwiesen hat und all die anderen Baalspriester ums Leben gekommen sind. Ich mag da gar nicht so drüber reden. Ne? Schlachten, Morden. Das ist ein Teil des Alten Testaments, was ich noch nicht so richtig einordnen kann. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber da steht dann plötzlich wieder die Aussage von Isebel zurück, der Tag, der soll nicht umgehen, ohne dass auch Elia gestorben ist. Und er macht sich vom Acker, versteckt sich wieder mal. Bei dem ersten Mal, da wurde er im Prinzip geschickt, aber jetzt versteckt er sich ab unter einen Ginsterstrauch und fängt mit Gott und der Welt an zu hadern. Depression kommt auf den Mann. Wir dürfen nicht glauben, dass all die Glaubenshelden, die wir kennen, immer nur top waren. Die hatten auch ihre Phasen, wo sie durchgehangen haben, bis zur Depression und dann erstmal lieber sterben wollten, als dass sie irgendwo nochmal zum Dienst gehen. Und ich denke, das ist das, was uns häufig den Mut raubt, überhaupt im Glauben Schritte zu gehen. Nicht nur Lebensmut wird geraubt, Glaubensmut wird klein. Und dann in den Situationen sich von Gott ansprechen zu lassen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe schon des Öfteren mitbekommen, wenn einer, der einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, gefallen ist, dass man dann hämisch über den gesprochen hat. Ich finde sowas gar nicht gut. Und Paulus greift das Thema auf, 1. Korinther 10, Vers 12, da heißt es darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich weiß nicht, was in Elia abgelaufen ist bei all dem, was er erlebt hat. An Wundern, wo Gott sich zu ihm stellte und plötzlich merkte er, Moment, hier war zwar jetzt eine super Situation gewesen, aber da hängt mir jetzt eine Frau im Nacken. Wenn die mich erwischt, dann lebe ich nicht mehr. Nix sie weg. Am liebsten jetzt nur noch sterben, aber nicht durch diese Frau. Ich glaube, dass wir Situationen erleben, die uns den Glauben rauben wollen. Ich möchte dich und ich möchte mich dann so ein kleines bisschen auch kitzeln. Weshalb ist das so? Kann es sein, dass Elia in der Situation nicht mehr so im Gebet stand und deshalb überhaupt in diese Phase reingerutscht ist? Hat er sich vielleicht in der ganzen Situation mehr mit den Umständen beschäftigt? Dieses ganze Opferritual, dass er sich da so reingesteigert hat und trotzdem irgendwo gemerkt hat, naja, irgendwo, es war zwar gut gelaufen, aber ich werde jetzt gerade bedroht. Aber was wir in dieser ganzen Situation am Ginsterstrauch erleben ist, der dreht sich nur noch um sich selbst. Habt ihr schon mal mitgekriegt, dass sich dann einer vorwärts bewegt, wenn er sich immer nur im Kreis dreht? Geht nicht. Und ich glaube, dass wir da, wo wir im Gebet vor Gott stehen, wir auch erleben, dass Gott uns rausholt aus dieser Tretmühle, dass wir einfach nur im Kreis laufen, sondern dass wir wirklich vorwärts kommen. Beispiel, der Elia ist für mich ein Beispiel für einen Mann, der mutig, glaubensvoll durch die Krisen damals durchging. Ich möchte uns ermutigen, gerade auch in dieser Zeit, die ist nicht vergleichbar mit damals, dass wir glaubensvoll durch diese Zeit gehen. Dass wir Hoffnung verbreiten. Ich war gestern auf unserem Netzwerktreffen gewesen, da war das dann auch das Thema. Wenn ich jemand Hoffnung verbreiten kann, da sind wir Christen doch gefordert, Hoffnung in diese Zeit hineinzutragen. Da, wo wir sind, Hoffnung weiterzugeben, dass es mehr gibt als das Virus, was uns im Moment gerade so an jeder Ecke und Kante stört. Und ich möchte uns ermutigen, an der Stelle im Glauben Schritte zu gehen. Das heißt, nicht nachlässig zu sein. Das, was Iris eben schon gesagt hat, wir wollen uns an die Regeln auch halten. Aber dass wir im Glauben vorwärts gehen, im Glauben Menschen erreichen, die vielleicht nur noch mit Angst einherleben. Hoffnung verbreiten fürs Jetzt und für die Ewigkeit. Letzte Folie. Was nehmen wir heute mit? Elia lebte mit Gott und vertraute ihm voll und ganz. Ich gehe davon aus, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch vertraut Gott voll und ganz, dann sehe ich nur erhobene Hände. Wir vertrauen unserem Gott. Wir wollen erleben, wie er noch mehr tut, wie er durch uns redet, wie er durch uns spricht, wie das, was er in diese Zeit hineinlegen will, dass es auch geschieht. Im Neuen Testament wird Elia als Vorbild für uns genannt. Sein Gebet des Glaubens veränderte damals die Situation. Und ich glaube, dass wir heute in unserer Zeit herausgefordert sind, durch unsere Gebetssituation zu verändern. Nächsten Monat haben wir wieder diesen alljährlichen Buß- und Bettag. Ich denke, das ist ein Tag, wo wir gerade auch in unserer Gegend, für unsere Gegend einstehen dürfen. Für die verschiedenen Themen, die aktuell so dran sind. Vorbilder für andere sein. Sei offen für Wunder. Elia erlebte das. Und ich glaube, wir brauchen das auch in dieser Zeit. Dass Menschen sehen, Gott lebt und dass er das eben auch durch uns tun kann. Elia war von der Wahrheit überzeugt und die hat er verkündigt. Auch wenn es ihm fast das Leben gekostet hätte. Aber er war bereit, durchzugehen und selbst die unbequemsten Wahrheiten weiterzugeben. Und Elia war ein Glaubensheld mit Schwächen. Denk also nicht immer dran, wenn du gerade so richtig durchhängst, wenn nichts mehr geht, wenn du denkst, naja, es wäre jetzt eigentlich gut, wenn alles zu Ende wäre. Du bist da in einer Gesellschaft von Menschen, die genauso durchgegangen sind. Die Gott gebraucht hat. Und es wäre schade, wenn ich jetzt an der Stelle Schluss machen würde. Es dauert nicht mehr lang, keine Angst. Aber wie war das Ende von Elia? Er ist einer der wenigen, die nicht gestorben sind. Er ist mit einem feurigen Wagen entschwunden. Ich glaube, wenn wir einen Wunsch äußern dürften, würden wir es vielleicht alle so gerne haben, dass sie dann irgendwo so entschwinden, ob es ein feuriger Wagen sein muss oder ein Mercedes oder weiß was wir uns so Vorstellungen haben. Aber er wurde hinweggenommen von Gott, er wurde entrückt. Und das ist für mich so ein Zeichen davon, dass selbst derjenige, der in Schwächen lebt, der durch Tiefen durchgeht, einfach erleben darf, Gott ist mit mir und Gott ruft mich. Und auch selbst wenn wir nicht genauso abdanken werden wie er. Aber Gott ist da und trägt bis zum Ende durch. Lasse ich mich mittragen oder will ich alleine laufen? Nicht in der eigenen Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Ich lege euch diese Kapitel so ans Herzen. 1. Könige 17, 18. Ja, bis 21, dürft ihr gerne mal zu Hause durchlesen und auch Glaubensmut bekommen für das, was dort Elia erlebt hat. Und ihr werdet Dinge raushören, wo ihr ganz persönlich für euch auch in diese Zeit hineinleben dürft. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du so viele Beispiele in deinem Wort hast, die uns im Glauben herausfordern. Und ich bete, dass wir zu denen gehören, die im Gebet vor dir stehen, die im Gehorsam vor dir stehen, die mutig sind und selbst in den Schwächen uns nach dir ausstrecken. Und du wirst uns weiterführen, auch durch diese Zeit. Sagen, dass wir dich brauchen für diese Zeit, um durchzugehen und dich noch mehr zu erleben. Danke für das, was du schon getan hast und danke, dass du uns weiterführst. Wir schauen hin zu dir und wissen, du bist Herr. Du bist Gott, du bist König, du bist hoch erhoben über alles. Wir wollen dich ehren und anbeten. Amen.